Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Ming und du hörst The Mindful Journey. Diese Folge ist mit Rebecca. Sie bestärkt aus vollem Herzen in ihren Human Design Readings andere Menschen, ihren eigenen Businessweg zu gehen. Egal ob in Umbruchsphase, Neuorientierung oder auch die pure Neugier über sich selbst. Ihre Mission ist es, dass andere sich selbst klarer und auf einer tieferen Ebene sehen und verstehen, um so das Leben zu führen, wofür sie hier sind. Wir sprechen heute über den dritten Energietypen, den Projektor und ihr Projektorensein. In dieser Folge erfährst du die grundlegenden Merkmale eines Projektors, einer Projektorin, was es heißt, auf eine Einladung zu warten. Du erfährst den Unterschied zwischen Intuition und Bauchgefühl. Außerdem bekommst du einen tieferen Einblick in das Human Design von Rebecca und wir sprechen über ihre tief verankerten Glaubenssätze, die sie komplett loslassen musste, um mehr ihr wahres Selbst zu leben und auch inwiefern ihr das Human Design geholfen hat. Zu Beginn des Gesprächs habe ich Rebecca gefragt, mit welchem Tier sie sich als Projektorin am ehesten identifizieren kann. Und hier kommt ihre Antwort.
Mir ist dann so gleich der Löwe in den Sinn gekommen, aus dem Grund, weil ich finde, der Löwe liegt immer so gerne in der Sonne und chillt, aber dann geht er plötzlich los und geht jagen oder macht irgendwie was. Und so diese Dynamik zwischen Ruhe und jetzt mache ich was, sehe ich sehr, sehr stark bei mir. Und auch so dieses Instinkt, nach dem Instinkt gehen, weil ich eben die Milzautorität habe. Und mein Aszendent auch Löwe ist, also ich glaube, so konnte ich es gut zusammenklamüsern in meinem Inneren. Ja, und was ich auch ganz witzig fand, mir kam so das Sinnbild so, okay, ich bin Löwe, aber im Herzen ist schon ein bisschen so Timon und Pumba. So,
so ein bisschen. Welcher von beiden? Eher?
Also beide, die sich so gegenseitig so ein bisschen so vom Spaß her, so spielerisch ein bisschen, ja.
Ja, also auf der einen Seite sehr so majestätisch und auf der anderen Seite trotzdem verspielt und das Leben gar nicht so ernst nehmen.
Genau, ja, das beschreibt es ganz gut.
Ja, heute sprechen wir über den Projektor, über ja ProjektorInnen und vor allem auch über dein Projektorin-Sein. Und nochmal zu den Energietypen, das sind ja wirklich, oder die Energietypen an sich sind ja nur die, ich sag mal, die Spitze des Eisbergs. Das heißt, es zeigt dir, wie du energetisch natürlich funktionierst. Und die Grundtypen im Human Design ist wie das Haus, worauf du dein Fundament bauen kannst. Und nicht jeder Typ ist auch gleich. Das heißt, es ist wirklich so die erste obere Schicht von mehreren, die wir im Human Design auch betrachten können, um uns energetisch auch besser zu verstehen und uns auch neu kennenzulernen. Wie war denn dein Leben, bevor du dich mit Human Design beschäftigt hast? Und was hat sich danach verändert?
Ja, wo fange ich an? Also davor, glaube ich, war es so, wie, ich will es jetzt nicht sagen unbewusst, aber so doch ein Stück weit unbewusster, so über mich selbst, über wie ich mich verhalte, wie stark auch ich konditioniert bin in manchen Dingen. Und also ich beschäftige mich jetzt schon über ein Jahr mit Human Design und ich merke, das ist so ein Prozess. So, und so das erste war so, mit den Ruhepausen, so als Projektor, so ging ich voll mit, weil ich so das Gefühl hatte, dass andere viel mehr schaffen, viel mehr durchhalten können. Und ich dann immer gedacht habe, ja, wie machen die das denn so? Also, dass ich zum Beispiel in der Arbeit so 4-5 Stunden sehr gut arbeiten kann und dann ist aber auch irgendwie Ende. Und das ist so dieses Projektor, was man ja auch sagt, dass die von ihrem Energiezugriff einfach in Sprints arbeiten oder sich betätigen. Und das war so das Erste, wo ich dachte, okay, es ist vollkommen in Ordnung, du kannst dir Ruhe gönnen. So auch zum Beispiel, wenn ich in Urlaub gefahren bin mit anderen Menschen, wir sind dann angekommen und dann sind die, ja, und los und und ich war halt so, ja, jetzt gehen wir erstmal chillen und ankommen, vielleicht noch ein Mittagsschläfchen. Und ich habe mich das dann nie so getraut zu sagen, weil ich mir gedacht habe, was bin ich für eine Lusche? So. Und das war so das Erste, was so kam mit diesen Ruhepausen.
Und welche Fragen haben dich denn in den letzten Jahren am meisten beschäftigt? außer den, ja, warum bin ich vielleicht jetzt nicht so energiegeladen oder warum kann ich vielleicht jetzt nicht so energetisch mithalten? Was gab es da noch so für Fragen, die dann aufkamen?
Momentan ist es so bei mir gerade die Frage, wie stark bin ich konditioniert mit dem Sakralzentrum von im Sinne von, dass ich gemerkt habe, dass ich mich selber, dass ich in diesen Hustle-Mode selber immer wieder einsteige. So, dass ich mir nicht die Zeit lasse, dass ich mir nicht, dass ich so dieses, man sagt ja diese weibliche Energie, so dieses Yin, nicht dieses Flowy-Sein, mir oft nicht zugestehe. Und dann einfach so, ja, hier noch rein und hier noch rein und da und da und da. Und dann halt, das beschäftigt mich sehr gerade, inwiefern ich da so beeinflusst worden bin von der ganzen Gesellschaft und wie ist es, wenn ich wirklich dieses Flowy-Sein lebe. So, und mir das erlaube, das beschäftigt mich viel. Und was ich auch gemerkt habe, so dieses Fokussierte, dass ich, das sagt man ja beim Projektor, dass eben dadurch, dass die Aura so nach vorne gerichtet ist, fokussiert, zentriert, absorbierend nach außen, dass auch dieses Fokussierte halt die Stärke auch ist vom Projektor. Und da habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, dass ich schon diese 1-zu-1-Dinger gerne mag, also wenn mir nur eine Person gegenüber sitzt, dass ich da halt sehr drin bin, so fokussiert. Und wenn dann die Person abgelenkt ist oder mit jemand anders redet, so, dass mich das auch so ein bisschen so stört, weil dann eben ich so auch so mitbekommen hat, dass es für die Projektoren wichtig ist, dass so der ihre Währung die Aufmerksamkeit ist. Also dass wenn Projektoren mit anderen reden, dass die sehr bei dem anderen sind und dann aber auch möchten, dass der andere da ist. Und dass das so die quasi auch die das Go, so ein bisschen diese Einladung, wo man ja oft hört beim Projektor, mit, also dass das halt eine große Rolle spielt. So, das ist so gerade das, was ich mich wieder damit beschäftige. Ja.
Sehr schön, danke für den Einblick. Lass uns dann mal ganz kurz allgemein zu den Merkmalen eines Projektors, einer Projektorin gehen. Die Strategie, du hattest ja auch erzählt von der Aura, die ist sehr fokussiert, sehr absorbierend. Und du hattest jetzt auch was von der Einladung gesprochen, dass wir, dass du uns da nochmal ganz kurz erklärst, was macht ein Projektor überhaupt so besonders? Und dann nochmal auf seine Strategie darauf einzugehen.
Ja, also Projektoren sind 20% der Menschheit. Wenn man dann so überlegt, okay, wenn ich mit einem Raum mit anderen Leuten ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Projektor dabei ist? Gut, bei den Manifestoren ist ja noch ein bisschen weniger und bei den anderen. Einfach, dass man so ein Gefühl dafür hat, okay, ich bin einfach anders in dem Sinne. Dass Projektoren werden oft bezeichnet auch als die Leader der neuen Zeit. Wobei ich da finde, dass Leader jetzt nicht so gemeint ist, so im Sinne von oben nach unten Hierarchie. Ich bin der Chef und ich diktiere dir irgendwie, was du zu tun hast, sondern eher, können wir ja später nochmal genauer drauf eingehen vielleicht, aber einfach so Leader der Zeit und dass Projektoren sehr stark sind im Organisieren, im System erkennen, habe ich bei mir auch so, witzigerweise habe ich es automatisch so übernommen, so dass ich halt organisiert habe irgendwelche Sachen, dass sie schnell Systeme durchschauen, dass sie aber auch eben nicht zu diesen Energietypen zählen, die halt dieses Sakralzentrum haben, sondern da einfach nicht dauerhaften Zugriff dazu haben, was, finde ich, sehr wichtige Info ist. Mhm. Und überlegen, ja, dass mit dieser Einladung, dass die Einladung eigentlich bedeutet, dass man nicht initiiert, nicht forciert auf etwas, sondern dass man sich ein bisschen, ich will immer nicht sagen warten, weil viele warten immer so als negativ, beachten so, ich kann ja nichts tun, ich bin ja das Opfer, sondern es eher so ein Loslassen, finde ich da immer so ein bisschen besser. Loslassen, Vertrauen aufs Leben, dass du mit deiner Aura das anziehst, was dann deine Einladung ist.
Ich finde es super interessant, weil das klingt immer für mich oder wenn andere ProjektorInnen dann ihr eigenen Typ oder ihren eigenen Chart erstellen und da steht, okay, auf Einladung warten, was heißt das? Das klingt wenn man es zum ersten Mal hört, eben sehr passiv, so nach dem Motto, okay, dann kann ich ja gar nicht losgehen, ich muss erstmal warten, bevor ich dann den nächsten Schritt mache. Aber tatsächlich ist es gar nicht so. Es ist ja nicht immer diese formale Einladung, die man dann bekommt, sondern auch so diese energetische. Und wie kannst du als Projektorin die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass genau du eben eingeladen wirst? Also was kannst du aktiv tun, damit du eine Einladung bekommst und vor allem auch die richtige Einladung bekommst?
Sehr bei sich sein, sehr so diese Bewusstheit, die Zentriertheit in sich, so immer wieder, dadurch, dass deine Aura ja so viel im Außen ist, dass du dich immer wieder zurückholst zu dir, so, und dir aber auch erlaubst, spielerisch zu sein, so entdeckerisch in der Umwelt zu wahrnehmen, einfach zuhören, was ist draußen so los in der Welt, so, also dieses Aufmerksamkeits, aufmerksam, Bewusstheit, wie nennt man, ja, achtsam, genau, achtsam sein, habe ich bei mir gemerkt, dass je achtsamer oder je mehr ich bei mir bin, desto mehr kommen, werde ich natürlich auch, nehme ich diese energetischen Einladungen wahr. So, zum Beispiel, ich habe mal, wenn es ein bisschen griffiger ist, ein paar so, was ist eine energetische und was ist eine formale Einladung. So, formale Einladung war ganz witzig jetzt bei uns zwei. Ich habe mir so mal gedacht, ah, das wäre ja schon mal toll, irgendwie einen Podcast, so irgendwo mit jemandem darüber zu sprechen, weil ich selber gerne Podcast höre und es einfach, ja, schön finde, beim Putzen, beim Aufräumen, da einfach zuzuhören. Und dann habe ich mir gedacht, es wäre ja einfach schön oder das würde mich freuen. Hab aber dann nichts gemacht und habe dann mal geguckt. Also ich habe das gar nicht so bewusst geguckt, ich habe es mir nur so gedacht. Und dann kam eben von dir die Nachricht, hey, hast du nicht mal Lust? So. Und das ist so eine ganz klassische formale Einladung, weil es ja wirklich so Wort für Wort steht. So. Mhm. Und als energetische Einladung ist eher sowas, es zieht dich an, so, das resoniert mit dir. Da war zum Beispiel bei mir auch, habe ich dann auch so gedacht, was ist eine energetische Einladung gewesen bei mir? Und da war ich im Marokko-Urlaub und habe dann bei der Anmeldung, also es war so ein Surfcamp, und in der Anmeldung war dann so ein Schild, so ja, Yoga-Kurse, morgens und abends, zwischen dem Surfen. Und, also ich war nie da bis dahin Yoga irgendwie affin. So ab und zu halt mal, aber hat mich jetzt, und dann habe ich das halt gesehen, da stand nur Yoga morgens abends. Und dann, oh cool, oh, und so, das hat so gezogen, so, obwohl ich das rein vom Verstand nicht sagen konnte, warum ich das jetzt dahin will, weil mir das jetzt auch nicht so Spaß, also nicht Spaß, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass man halt da noch nicht so drin ist, aber das hat mich gezogen und dann habe ich einfach gesagt, ja, ich mache damit. Und dann habe ich mich angemeldet und habe mir gleich danach gedacht, so, boah, Rebecca, du bist 4 Stunden surfen, da bist du eh voll im Arsch danach. Und dann hast du danach noch zum Yoga gehen, spinnst du eigentlich? So. Aber dann war das in dem Yoga so eine tolle Lehrerin, die das mir so gut rübergebracht hat, um was es eigentlich beim Yoga auch geht. So, und das war so die erste Lehrerin, wo ich so wirklich so einen Klick hatte, so, jetzt, glaube ich, verstehe ich, was die Leute mit diesem Yoga haben. So, und das finde ich so eine ganz schöne energetische Einladung, weil ich es ja nur gesehen habe, mich aber so ein bisschen so dahin gezogen habe und gar nicht verstandesmäßig erklären könnte, warum.
Und sich dann auch nicht zu begrenzen oder einzugrenzen nach dem Motto, naja, jetzt hat mich aber niemand dazu eingeladen, deswegen mache ich das nicht. Und deswegen ist, glaube ich, da auch nochmal der Punkt, dass eine ja energetische Einladung oder sich dafür nochmal zu sensibilisieren, was heißt denn überhaupt energetisch eingeladen fühlen? Und dass man da eher auch diese aktivere Rolle einnimmt, auch als Projektorin, die Augen offen zu halten, auch selbst weltoffen zu sein, auch offen in seiner eigenen Energie, um dann genau da diese Einladung vom Leben zu erhalten. Und darum geht's, denke ich mal, auch um diese energetische Einladung.
Ja, genau. Ja, so dieses Präsentsein, so dieses Erlauben, loszulassen und mal aus diesem Initiieren auszusteigen. So.
Ja.
Das hört sich immer so einfach an. Ich bin da selber noch am großen, großen Lernfeld. Aber dass man so für sich das mal so ausprobiert, finde ich ganz wichtig als Projektor.
Was kannst du nochmal dazu beitragen, dass dein Umfeld dich einlädt? Also du hattest ja auch schon gesprochen, Achtsamkeit, also das ja achtsam zu sein, auch achtsam mit sich selber. Aber was kannst du noch machen, damit andere dich auch einladen können? Mhm. Dass du nicht nach außen gehst und immer initiierst und immer sagst, hey, dann ja, lass mal machen und mach doch das, sondern nee, dass die Leute dann zu dir kommen.
Ich würde sagen, im ersten Schritt erstmal, also es spielt ja so die Anerkennung sehr eine große Rolle, auch in dieser Einladung, dass du dich selber dafür anerkennst, was du kannst, was du ja für Gaben quasi hast, und dann aber das auch nach außen kommunizierst. So, also jetzt, ich meine damit nicht so, dass du so eine Freundin gehst, hey, schau mal, ich bin so toll, guck mal, sondern ich glaube, das strahlt man dann automatisch auch aus, wenn man sich so ein bisschen bewusster ist für das, was ich kann, warum ich hier bin, aber dann auch nach außen zeigen, jetzt gerade für die Leute, die selbstständig sind oder irgendwie selbstständig machen, so mit Instagram oder irgendwie sich trauen, da rauszugehen und einfach da zu sein, so, und sagen, hey, ja. Ich würde nicht sagen, hey, hier bin ich, aber allein, dass du ja schon auf Instagram bist, wirst du ja dann auch automatisch gesehen. So, und im privaten Bereich, man kann ja schlecht zu den anderen sagen, hey, erkenne mich an oder so. Oder zu deinem Partner, jetzt wertschätze doch mal, was ich hier mache. Wobei du es ja so ein Stück weit schon sagen kannst, also da quasi so ins Gespräch gehst, so, hey, schau mal, ich mache dies und finde das nicht gut. Also so auch so ein bisschen in Kommunikation gehen, würde ich vielleicht jetzt auch noch sagen, so spontan. Ich finde es ein bisschen ja schwierig, das so im privaten Bereich, ich glaube, für sich im Klaren sein, was mache ich und was will ich? So, und das dann wieder nach draußen tragen, kommunizieren.
Und ich denke, mir kam jetzt auch gerade ein Gedanke, vor allem im Umfeld oder auch im Freundeskreis, einfach mal die Freunde fragen, was man selber vielleicht auch als Projektor, als Projektorin denen das Gefühl gibt, damit andere beispielsweise diese Einladung auch aussprechen, dieses hey, komm, dann erzähl mir bitte mehr davon. Ne? Auch nochmal sich dessen bewusst zu sein, vielleicht auch als Projektor, als Projektorin zu schauen, wie schaffe ich es dann auch selber, damit andere mir diese Einladung aussprechen können. Und da hast du auch schön gesagt, nochmal dieses Präsentsein, auch dieses sich zu zeigen. Und wie nimmst du denn ProjektorInnen in deinem Umfeld wahr, die beispielsweise in ihrer Energie sind und vielleicht auch nochmal die andere Seite?
Ja, das ist eine gute Frage. Die ProjektorInnen in meinem Umfeld wissen wirklich sehr gut, also wo ihnen in ihrer Energie sind, wissen sehr gut, was ihnen Freude bereitet, wo sie spielen können, was sie ja so machen können. Und stehen dann auch so wirklich dazu, so für zu dem, was sie machen. Das habe ich sehr stark festgestellt. Als Beispiel, ich habe eine Freundin, die ist Künstlerin, die ist Projektorin. Und die macht halt so ganz außergewöhnliche Malkurse, so wo vielleicht manche sagen würden, boah, zu dem Thema, krass, so was machst du da für Malkurse, gerade Weiblichkeit und so, ja. Und aber sie macht es, weil sie Lust drauf hat, so, und ist in Kommunikation mit den anderen Menschen und also da finde ich es bei ihr auch sehr schön, dass sie, das ist gar nichts, ich empfinde es nicht als passiv oder dass sie auf Einladungen wartet, weil dadurch, dass sie mit ihrer Community sehr im Austausch ist, so bekommt sie ja ständig dann Einladungen, so hey, das fände ich toll oder dies oder das, so sie hat auch in ihrem Profil eine 4, was ich dann auch immer sehr schön finde zu sehen, so, ah ja, guck, sie lebt es halt voll, so, und die, wo jetzt nicht in ihrer Kraft sind, ist so viel Zurückhaltung, würde ich auch sagen, Zurückhaltung und in diesem System stecken, von Arbeit, Hustle bis 20 Uhr und dann völlig fertig auf der Couch liegen und sich so ein bisschen ja, schwer tun, einfach sich das zu erlauben, okay, ich mache jetzt halt einfach mal nichts.
Und da wären wir auch nochmal bei dem Thema Selbst- und Nicht-Selbst-Thema bei ProjektorInnen. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz sagen, was ist denn überhaupt so das typische Nicht-Selbst-Thema eines ja Projektors?
Ja, man sagt ja, Bitterkeit ist so das Gefühl, das Nicht-Selbst-Gefühl, wobei ich dann mir gedacht habe, okay, ich sage ja nicht, ich fühle mich jetzt aber bitter. Aber man hat so, glaube ich, als Projekt, oder ich hatte ein Gefühl dafür, was es ist, so dass es dieses nicht gesehen ist, nicht gesehen werden ist. Zum Beispiel in Runden, wo darüber irgendwas geredet wird und dann sagst du als Projektor was und dann hört dir keiner zu. Oder du hast einen Tipp, wo du denkst, das würde dem anderen doch voll helfen, weil du ja irgendwie siehst, er könnte oder sie könnte ja da was machen, aber der andere geht da, steigt da gar nicht drauf ein. So, und ja, hört dir nicht zu, dreht sich weg oder irgendwie sowas. Und das ist so, finde ich, Bitterkeit kann auch anfangen im Kopf oder im Körper. Also, dass du dich so einerseits bitter fühlst, so, das ist ein ganz, ich empfinde es als so ein ganz so ein zusammenziehendes Gefühl, so, okay, ich bin hier nicht willkommen. Und kopfmäßig ist es so, jetzt ist da ja schon wieder irgendwie so ein Gruppending und dann will ich was sagen, dann hört mich ja eh niemand. Das ist ja so ein bisschen schon so vorgegriffene Bitterkeit, obwohl du ja gar nicht weißt, ob das so ist. So empfinde ich das. Und das ist viel, dieses Bitterkeit-Ding eben viel mit diesem gesehen werden und anerkannt zu tun hat. Ja, und dass man, ich finde es wichtig, wenn du das, dass man das erstmal wahrnimmt in den Situationen, dass das vielleicht die Bitterkeit oder dein Nicht-Selbst-Thema gerade ist, wo du drin steckst. Und dann das in den, also wenn es jetzt im Kopf ist, in den Körper so reinleitest und sagst, okay, wo fühlt sich das jetzt gerade? Also bei mir ist es immer so, hier so im Brustbereich, dass sich so zusammenzieht und so, dass ich mich auch zurückziehen möchte und ja, und mir dann mental denke, jetzt habe ich keinen Bock mehr, leck mich doch alle im Arsch, den Scheiß selber, jetzt blöd gesagt. Aber ja, und das dann so wahrnehmen und dann auch wieder rauslassen. So, finde ich wichtig.
Genau. Erster Schritt ist ja immer diese Selbstwahrnehmung, auch nochmal zu erkennen, dass diese, ich sag mal, diese Bitterkeit, von der du gerade gesprochen hast, sich dann auch ja im Körper sich dann irgendwo festsetzt und erstmal zu spüren, okay, erstens, wo sitzt die Bitterkeit, woher kommt die? Und dann vielleicht auch im zweiten Schritt sich zu fragen, was kann ich jetzt als Projektor, als Projektorin tun, um gehört zu werden, um gesehen zu werden und auch anerkannt und wertgeschätzt zu werden. Hast du dann vielleicht ein paar Tipps, die du dann genau den ProjektorInnen, die da noch eine Herausforderung da haben und vielleicht auch ein Problem, was kannst du denen mitgeben?
Ja, ganz klar sagen, einfach kommunizieren. Das mache ich zum Beispiel in meinen Readings inzwischen, dass ich da wirklich sage, sei bitte ungestört, dass da keiner reinkommt, keine Kinder, dass das einfach alles gut versorgt ist, dass du fokussiert bist in dieses Gespräch, weil ich gemerkt habe, dass das mich stört, wenn dann immer irgendwas unterbricht, weil ich da sehr im Fokus bin, so wenn ich mit dem anderen rede. Und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, so klar, derjenige kann halt nichts dafür, wenn das Kind reinspaziert, so halt ein Kind, aber dass man das von vornherein immer kommuniziert und sagt, das ist wirklich wichtig für dich, dass du da wirklich da bist in diesem Reading. Und mir hat es geholfen, mehr in diese 1:1 Gespräche zu gehen, wenn ich was zu klären habe, sei es jetzt im Berufsleben, dass ich gemerkt habe, mich stört irgendwas, dass ich dann nicht das in einem Sure-Fix-Meeting angesprochen habe, sondern dann direkt die Person, die angesprochen hat, gesagt, hey, ich möchte mit dir was bereden. Also immer mehr diese 1:1 Gespräche geführt habe. Und ja, sich so den Raum nehmen, also sich erlauben, den Raum zu nehmen in auch Gesprächen und das aber auch, dass du es nicht, also zumindest bei mir, dass ich es nicht so persönlich nehme, wenn jetzt das irgendwie eine Gruppe ist und dann redet der mit der und ich komme vielleicht gar nicht zu Wort oder so, dass man da sagt, okay, das, also dass man merkt, okay, hier ist jetzt Bitterkeit, hier war irgendwas, weil ich nicht zu Wort gekommen bin. Wie kann ich das nächste Mal besser machen? So, wie kann ich ja da meinen Raum einnehmen? Also es ist ein sehr großes Lernfeld auch bei mir. Für sich ein bisschen experimentieren, wo kommt die Bitterkeit? Und dann siehst du ja schon oft, wo hat es gehakt.
Und wie äußert sich denn diese Verbitterung auch bei dir in deinem Leben? Und wie gehst du jetzt auch damit um?
Ja, dass ich es nicht mehr so persönlich nehme. Also so gehe ich damit um und dann gleich überlege, was kann ich da jetzt besser machen. Als Beispiel eben mit dem Ansprechen, dass ich sehr schnell inzwischen Dinge anspreche, wenn ich sage, mir gefällt es nicht, da dann auch ja das gleich kommuniziere. Ich glaube, das hängt bei mir, ich habe ein offenes Emotionszentrum, dass ich dann oft merke, dass ich diese Konfrontation auch oft scheue, und dann halt lieber mal nichts sage, und dann staut sich das aber dann so in mir, und weil ich das ja immer so mit mir rumtrage, anstatt klar zu sagen, hey, das passt mir nicht. So, weil dadurch nimmst du ja als Projektor oder Projektorin schon Raum ein, so in dem Moment, wenn du das dann ansprichst. Aber ich kann dir jetzt nicht genau sagen, ob das jetzt ein Projektor-Ding ist, so, oder ob es einfach an mir liegt. Das ist, muss ja jeder selber so ein bisschen für sich beobachten.
Was ich auch sehr schön finde am Human Design ist, erstmal überhaupt zu erfahren, wer man selber ist, also sprich als Projektorin, und wie man auch mit der Umwelt interagiert und daraus auch ein kleines Experiment einfach auch macht, ne? Auch einfach zu schauen, okay, Verbitterung, ist sowas auch in meinem Leben? Erstmal unabhängig davon, ob ich dem ganzen System Glauben schenke oder nicht, sondern einfach erstmal offen dafür zu sein, auch achtsam mit sich und auch sich selber ein Stück weit dafür zu sensibilisieren, wahrzunehmen, um dann das Human Design einfach mitzunehmen, um da persönlich weiter wachsen zu können, sich auch besser kennen und verstehen zu lernen. Und da wiederum noch meine Frage ist, was hast du denn mit Hilfe des Human Designs über dich selbst nochmal neu herausgefunden? Bleiben wir erstmal bei der Frage.
Ja, also grob zum Projektor-Dasein, das wirklich meine Stärke ist, zu organisieren, Dinge, dass ich das automatisch gemacht habe, irgendwelche Sachen da effizient zu gestalten. Aber auch, wenn man dann so ins Detail reingeht, dass jetzt gerade mit dem offenen Emotionszentrum, dass da halt dann schon viel so, wie mache ich es dem anderen? Dem anderen geht's nicht so gut, was habe ich gemacht? So, da zu lernen, vielleicht liegt es gar nicht eher an mir, sondern der andere hat halt einfach gerade seine emotionales Tief, und ich kann jetzt selber entscheiden, springe ich da auf oder springe ich da nicht auf. Also bei mir, ich habe ja nur zwei definierte Zentren und der Rest ist offen, und dann kriegt man halt viel mit. Und auch mit einem offenen Wurzel, dass ich dann gemerkt habe, dass tatsächlich so ist, dass ich jetzt machst du noch das und das und das und das, dann Hauptsache du hast deine Ruhe von diesen ganzen Aufgaben. So Stressvermeidung, aber dann dadurch in den Stress kommen eigentlich. So. Oder dass es mich unglaublich stresst, wenn ich von außen Druck bekomme, wenn jemand sagt, bis morgen das und das und das und das. So. Und dass ich dann sage, okay, ja, vielleicht bis morgen so, also dass ich das nicht mehr so, oh, das ist so schlimm, ich muss das bis morgen machen, sondern okay, ja, bis morgen, wie kannst du es dir einrichten, dass das bis morgen klappt? Als Beispiel auch mit dem, ich habe ja Selbstzentrum oder Chi-Center nicht, da habe ich auch festgestellt, dass ich da so mich sehr an dem Umfeld auch so orientiere manchmal so, dass ich dann Sachen gerne esse, die jemand anders gerne isst, und dann stelle ich fest so, ja, mag ich das überhaupt oder mag ich das nicht? So, was bin denn ich? Was bin denn nicht ich? So, also das ist so ein gefühlt mehrere Facetten in mir stecken. So, aber dass es auch okay ist, dass ich mich da nicht festlegen muss. So, weil man ja oft immer, ich glaube, das wird sich jeder sein ganzes Leben denken, wer bin ich? Das ist, glaube ich, normal, aber dass man damit fein ist, dass man sich nicht so unbedingt festlegen kann, wer man jetzt ist. So, deswegen mag ich auch nicht immer, finde dich selbst. So, das ist ja so ein Endstadium. So, finde ich auch immer schwierig.
Ja, vor allem, wenn man ein offenes G-Center hat. Genau. Aber es ist gut, dass du es nochmal ansprichst, auch mit den Energiezentren. Da würde ich auch sehr gerne später nochmal zurückkommen, auch bei dir. Vor allem dann auch noch zu erfahren, welche Zentren bei dir überhaupt definiert sind. Ein Zentrum hast du ja schon bereits verraten, die Milz. Und da hattest du ja auch erwähnt, dass du die Milz-Autorität hast. Vielleicht kommen wir noch mal kurz dazu. Welche Autoritäten kann denn ein Projektor, eine Projektorin überhaupt haben?
Also man spricht ja oft immer so die Projektorarten. Das bezeichnet ja dann auch immer schon den Projektor an sich. Also zum Beispiel, wenn man sagt mentaler Projektor, dann heißt das quasi, okay, dein Kopf ist definiert, das ist deine mentale Autorität. Oder es gibt den Ego-Projektor, wo dann eben deine Ego-Autorität vorhanden ist. Oder es gibt den emotionalen Projektor auch, finde ich auch super spannend. oder dann den, wie ich jetzt, den Milz-Projektor oder eben, sagt im Englischen immer Spleen-Projektor. Ja, oder den eben selbst projizierenden, quasi wenn der sein Chi-Center dann auch zum Beispiel ja definiert hat. Das waren so die, also mental, Ego, dann selbstprojizierend, emotional und der Milz-Projektor.
Kommen wir gerne mal zur Milz-Autorität. Ich habe sie ja auch. Das ist sehr spannend. Was macht dich jetzt auch als Projektorin so besonders und einzigartig? Und wie triffst du deine Entscheidung, die auch im Einklang mit deiner Energie, mit deiner Autorität dann ist?
Es ist immer so ein Ablauf oder so ein Prozess quasi, dass die Einladung kommt, wo dann die Anerkennung auch da ist und auch das richtige Timing finde ich auch immer so wichtig. Und wenn das dann gegeben ist, dann kommt quasi meine Autorität, die dann sagt, jo.
Also es muss erstmal im Umfeld alles stimmen, damit dann deine Autorität darauf antworten kann.
Ja, antworten. Ich habe so das Gefühl, ich beschreibe das immer gerne wie so die Stimme aus dem Off. So kommt es bei mir vor, dass sie dann so aus dem Nichts sagt, geh da lang und sonst nichts mehr. Mach dies nicht. Mach das. Das ist gut. So, also daran erkenne ich sie, dass sie mir nie lange Sätze liefert, nichts erklärt, nichts auf irgendwas zurückgreift, mach das so, weil oder sowas, sondern einfach so random mir wieder bei so einer Sitcom, wenn man es ja so kennt, so dass dann so der Sprecher aus dem Off so sagt, mach dies. Aber ich auch gemerkt habe, dass ich diese Milz-Autorität nicht immer wahrnehme. So, also dass sie sehr leise ist. Sie schreit mir jetzt nicht in mein Leben rein, sondern die ist so, ich muss sehr aufmerksam sein, dass ich sie wahrnehme. Und vielleicht auch so, ich habe so das Gefühl, anders wie jetzt bei einem Bauchgefühl, dass man da, also ich stelle es mir so beim Bauchgefühl, es kommt was auf dich zu, du reagierst körperlich voll. So, du bist so voll, yes, wow. Und bei diesem Milz-Ding habe ich so das Gefühl, dass ich bin so smooth, entspannt und voll so in meinem Projektor-Flow und dann kann ich erst so wahrnehmen, was sie sagt. Also es sind meistens so Momente, wo ich so entspannt bin. Mhm. Und dann höre ich dann plötzlich irgendwie eine Idee oder es kommt irgendwas.
Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du deine innere Stimme, deine Intuition zwar bewusst wahrgenommen hast, aber einfach nicht drauf gehört hast?
Gibt's bestimmt. Ich kann jetzt gar kein Beispiel dazu sagen. Weil ich für mich habe so, ich glaube, ich überhöre sie einfach so. Also, dass ich sie gar nicht, wenn sie was sagt, dass ich sie gar nicht höre, das ist eher so das Problem. So, also ich kann immer nur Beispiel sagen, wo das sehr gut funktioniert hat. So, wo sie dann gesagt hat, geh. Also als Beispiel, ich bin zu einem Unterricht gegangen und habe normalerweise dort immer meinen Kaffee getrunken. Und dann an dem Tag bin ich dann irgendwie anders gelaufen dahin und bin dann an einem Weltladen vorbeigelaufen und dann kam plötzlich, trinke hier deinen Kaffee. Und dann so, also es war wirklich eine witzige Situation, weil ich dann so, was? gefragt habe, so, wieso soll ich jetzt da meinen Kaffee trinken? So, und dann, ja, okay. Und dann bin ich da halt rein und die haben gerade erst aufgemacht, auch den Laden und so. Und dann, ja, ich möchte da meinen Kaffee trinken und fand es irgendwie auch gefühltmäßig ein bisschen komisch, warum ich das jetzt halt da machen soll, aber okay. Und da war dann bin ich dann ins Gespräch gekommen mit der Frau und ich hatte hinten eine Yogamatte auf dem Rücken und dann hat sie gemeint, ja, hast du Yoga oder was machst du denn jetzt und so? Und dann habe ich halt erzählt, dass ich gerade die Ausbildung mache und zum Yogalehrer und ja, und sie, ah ja, hast du schon einen Raum? Ich sie, ja, nee. da bin ich noch auf der Suche. Ja, ich kenne da jemanden, hier die Telefonnummer, ruf doch da mal an. So, die sucht jemanden, die da einen Kurs gibt oder halt da gerne rein möchte. Und dann, so bin ich dann an meinen Yoga-Raum gekommen. Irgendwie ohne groß zu suchen, ohne irgendwie zu initiieren, ohne irgendwie was zu machen, sondern einfach random meinen Kaffee geholt im Gespräch und dann zack, hier war die Handynummer. Das fand ich halt mega geil. Das war halt so einfach. So, das ist so mein Positivbeispiel, was ich so sagen kann, wie ich dann gemerkt habe, okay, hier war wirklich was, wo ich da sehr gut drauf gehört habe.
Kannst du dann noch mal kurz erklären, was der Unterschied zwischen dieser Milz-Autorität, also diese Intuition, was man halt wirklich, oder solche intuitiven Eingebungen, die man sich gar nicht rational erklären kann, nochmal darin unterscheidet zu diesem Bauchgefühl, zu der sakralen Autorität?
Das habe ich mich tatsächlich auch schon oft gefragt, weil ja beides sehr spontan ist. So, also es kommt was, wo dann quasi, also beim Bauchgefühl reagierst du ja mit dem Körper drauf als Generator, so Kribbeln. Also ganz viele Generatoren haben zu mir gesagt, das ist wirklich dieses Kribbeln, so dieses Freude kommt da so, steigt so innerlich hoch. Und bei der Milz habe ich persönlich gar nicht so eine körperliche Reaktion, sondern es ist so ein, es zieht mich dorthin oder es zieht mich weg. Oder auch beim Laufen, wenn dann so Gedanken, geh da nicht rein. Sowas zum Beispiel.
Ja.
Also es ist so, manche sagen ja, es ist keine Stimme oder so, aber ich empfinde sie schon als Stimme. So, dass, aber sehr, ich sage immer, sehr kurz angebunden. So ganz, aber ganz leicht, ganz flüsterlich. Das, glaube ich, macht es auch für mich so schwierig, das dann auch zu hören, wenn du im Alltag irgendwie Hustle-Mode hier hin und her switcht und nicht drauf reagierst.
Deshalb auch als Projektorin mit Milz-Autorität sich sehr viele Pausen zu gönnen. Ja. Um auch da wirklich ja sich mit seinem Inneres, auch mit der Stimme zu verbinden, damit die genau diese Impulse geben kann. Na, wohin geht es denn überhaupt? Bin ich gerade auf dem richtigen Weg? Und erlebe ich wirklich so das Leben, was ich auch leben möchte? Und auch so ein Leben zu leben, was meiner Energie dann auch entspricht. Ich denke, das ist auch einfach sehr wichtig, auch als Projektorin da ein Stück weit sensibler zu werden.
Ja. Was ich auch so das Gefühl habe, dass halt die Emotion und zum Beispiel sakral, die beiden Autoritäten sehr gewaltig sind, so in ihrem Erscheinungsbild und halt, ja, die Milz dann so, oder auch dieses selbstprojizierende Autorität, dass die auch sehr ja, leiser ist wie jetzt die anderen zwei. So, ja.
Ja, dann würde ich gerne mal zu deinen Energiezentren kommen. Du meintest ja, du hattest zwei definierte, das war jetzt einmal die Milz und welche noch?
Und das Herz, ja. Aha. Oder Ego, dann genau.
Ja, wie äußert sich das in deinem Leben aus?
Also bei der Milz ist es so, dass ich gemerkt habe, dass ich sehr gut wahrnehme, was tut mir gut, was tut mir nicht gut körperlich. Mhm. Wenn ich dann längere Zeit mir den faulen, unbeweglichen Lenz gemacht habe, dass dann schon so, Rebecca, jetzt wird's mal wieder Zeit, da was zu machen. Und ich habe auch so das Gefühl, dass die Milz, dass ich so den Riecher manchmal habe für manche Dinge, so dass ich so weiß, okay, das könnte funktionieren oder das ist irgendwie cool oder irgendwie, ja, da so in die Richtung, aber auch gegen, also sagen kann, okay, das ist jetzt, der Mensch ist vielleicht nicht so gut oder das ist nicht so gut, aber das ist auch ein Lernprozess. Also da merke ich, dass das, je mehr ich mich dann mit mir selber beschäftige, je besser kann ich das wahrnehmen, was da so kommt. War jetzt die letzten Jahre auf jeden Fall nicht so. Und beim Herz, da bin ich gerade aktuell auch sehr stark dran, weil ich so das Gefühl habe, dass das Herzzentrum sehr, sehr stark ist, aber dann oft gedeckelt wird im Verlauf des Lebens, dass man sich das, zumindest ich, nicht so erlaubt habe, dann zu sagen, zum Beispiel nur den Satz, ich will, dass ich dann eher immer sage, ah, das wäre ja toll, ich möchte gerne, so immer dieses Drumherum reden, anstatt zu sagen, ich will. Mhm. Auch mit mir selber. Ich will jetzt Yoga machen. Das ist ja was ganz anderes wie, es wäre jetzt toll, wenn ich Yoga mache. So. Und dass da so eine Kraft dahinter steckt.
Da merkt man schon, dass eine ganz andere Energie dahinter steckt zwischen, ja, ich will und ja, es wäre schön und ich möchte gern.
Genau. Und dass das sehr stark bei mir konditioniert ist oder sehr in die Richtung gelenkt worden ist, mit nicht zu sagen, ich will. Und wenn ich aber dann sage, ich will, dass ich dann sehr mit dem Kopf durch die Wand gehe manchmal, was dann natürlich sehr gut ist, da weil ich dann viel schaffe, aber dann auch oft wieder über meine Grenzen gehe, körperlich und belastbarkeitsmäßig, dass ich dann irgendwie, ja, einfach zu viel gemacht habe. Das merke ich sehr stark. Und wenn ich ein Thema gefunden habe, wo ich sage, dafür möchte ich jetzt einstehen, das ist mir wichtig, dann habe ich so das Gefühl, sagt das Herz so, ja, Rebecca, los geht's, jetzt. Aber das ist erst gerade im Moment so ein Prozess, so wo ich gerade neu kennenlerne. Also da ist es noch nicht so aktuell bei mir, dass ich so bin, aber ich merke, dass es innerlich hochkommt. So kann ich es gut beschreiben.
Lass uns gerne nochmal kurz zusammentragen, was es heißt, eine definierte Milz und auch ein definiertes Ego zu haben und nochmal zu schauen, was heißt undefiniert oder auch die Offenheit in den Zentren Milz und Ego, dass wir das nochmal kurz zusammentragen.
Also beim Herz, eben wenn man es definiert hat, dass man dann sehr ja willensstark ist, sehr sagen kann, sich, also wenn man sagt, sehr zuverlässig auch so, hey, ich mache das jetzt, dann macht man das auch. Oder auch mit Bezug auf andere, dass man dann, wenn man versprochen hat, hey, ich melde mich, dann fühlt man sich ganz, ganz schlecht, wenn man das dann vielleicht nicht gemacht hat oder so. Und dass auch die Zuverlässigkeit für andere, dass es dir selber wichtig ist, dass andere auch zuverlässig sind. Und hat auch viel mit, man sagt so, mit Deals zu tun, dass man die richtigen Deals abschließt. Also dass dann, habe ich für mich auch gemerkt, wenn ich dann irgendwie was ausgemacht habe und dann irgendwie das Gefühl habe, das war jetzt aber unfair. So, ich habe da viel mehr reingegeben, wie beispielsweise der andere, das dann so kommt. Also beim definierten Herz so, guck dir das nochmal an, wie das so abgelaufen ist. Also, dass es immer der richtige Ausgleich ist. Und bei einem nicht definierten Herz ist es eben gerade das Problem, dass man seinen Wert nicht so gut, dass nicht dafür einstehen kann, dass man ja vielleicht weniger Gehalt ausgehandelt hat, wie man dann vielleicht dafür bekommen würde, oder auch mit den Beziehungen, dass man einfach zu viel gibt, ohne dann wieder zu sagen, hey, der Deal ist doch, dass du geben und nehmen, so in die Richtung, dass es da hingeht. Und bei der Milz, ja, eben definiert mit dem Körper, mit Gesundheit, dass gerade, weil die Milz ja auch ans Immunsystem angedockt ist, quasi, dass man da dann einfach oft verliert, wenn man es nicht definiert hat, dass man dann sich übergeht oder gar nicht so ein Gefühl dafür hat, was tut einem gut, was tut einem nicht gut. Und sich dann aber zum Beispiel, wenn man mit einem Menschen zusammen ist, der es definiert hat, vielleicht auch wohler fühlt, weil man so mehr ein Gefühl wieder für sich bekommt. Finde ich auch mal ganz spannend. Ja, und ich finde es auch interessant, mit Leuten zu reden, die Milz nicht definiert haben. Ich habe sie dann öfters gefragt, ob sie so das Gefühl haben, weil man ja sagt, wenn du sie nicht definiert hast, dass du so die Untertöne hörst oder so vielleicht Dinge wahrnimmst, die vielleicht andere nicht so wahrnehmen. So in Richtung Schamanismus oder sowas liest man ja dann. Und dann haben sie gemeint, dass sie schon, also auf jeden Fall Angst sehr stark wahrnehmen, wenn es nicht definiert ist. Das haben sie mitbekommen. Das habe ich bei mir gesehen, dass ich oft in Situationen gehe, wo ganz viele sagen, Rebecca, spinnst du eigentlich? Wie kannst du in dieses Land fahren? Da ist irgendwie im nächsten Land Krieg und du gehst dahin und ja, was ist, wenn da was passiert? Und ich habe gesagt, ich habe da ein gutes Gefühl, ich gehe dahin.
Das ist auch nochmal ein sehr schönes Beispiel, weil ich habe auch tatsächlich mein Herz und meine Milz sind beide auch definiert. Deswegen kann ich da auch absolut da mit dir mitgehen, weil dadurch, dass ich auch Milz-Autorität habe, spüre ich das auch. Bei mir tatsächlich auch wie so eine kleine Stimme, die mir da so ins Ohr flüstert und wenn ich dann aber nicht achtsam genug bin, dass ich die dann komplett überhöre. Und ich merke auch, dass ich auch ein sehr gutes Körperbewusstsein habe und auch schon ein sehr starkes Immunsystem, auch jetzt von klein auf. Also ich bin so selten krank gewesen, auch jetzt ja in meinem ganzen Leben. Und beispielsweise mein Bruder, der hat auch eine undefeated Milz und er ist ständig krank. Also er hat immer irgendetwas und auch sehr interessant, auch das dann einfach zu beobachten und auch mit der Angst bei mir genauso. Ich bin, glaube ich, dann auch so von meinem Umfeld her die furchtloseste, die sie dann auch kennen, weil einfach ich da sehr auch im Vertrauen bin. Es ist nicht dieses Naive, sondern eher so dieses, ja, ich vertraue mir, ich vertraue dem Leben, meinen Fähigkeiten, aber nicht so diese Naivität, dieses Gutgläubige, was man da manchmal auch so ein bisschen verwechseln kann.
Ist es bei dir auch so, dass du dir im Nachgang denkst, Gott, was habe ich da gemacht? Also, dass ich da hingegangen bin, ist ja voll gefährlich.
Wenn ich das von anderen dann so höre oder wieder gespiegelt bekommen, weil dann spielen letztendlich auch irgendwo diese Emotionen wieder von anderen. Und dann merke ich dann schon, ja, das kann durchaus sein. Das merke ich dann. Und ich habe ja auch selber ein offenes Emotionszentrum. Das heißt, ich nehme die Gefühle, Emotionen von anderen ja dann noch viel deutlich stärker wahr. Und das spielt dann auch noch eine Rolle, wo ich dann im Nachhinein mir dann so denke, ja, mir hätte natürlich was passieren können, ist es nicht. Und dabei belasse ich es dann auch.
Weil ich habe gefragt, weil ich merke, ich mache dann Sachen und dann denke ich mir im Nachhinein, also ich merke dann voll, dass mein Verstand sagt, sag mal Rebecca, boah, das war eigentlich schon eine sehr gefährliche Situation, was du da gemacht hast. Da hätte ja dies und das und jenes passieren können. Also dass ich mir dann selber so im Rückblick dann sage, das war jetzt aber gefährlich. So.
Ich gehe vielleicht noch ein bisschen anders damit um, weil ich überdenke das auch nochmal für mich oder stelle mir dann immer so Worst-Case-Szenarien vor. Und wenn selbst da ich trotzdem in diesem Vertrauen bin und diesem Gefühl, ja, es passiert nichts und ich habe da keine Angst oder keine Furcht, dann mache ich das dann auch. Das ist dann bei mir, wo ich dann nochmal mir Situation nochmal vorstelle, um dann auch zu gucken, ist es wirklich meine Milz, die da reagiert, und wenn dann irgendetwas sein sollte, weil ich dann verschiedene Richtungen, verschiedene Blickwinkel mir angeschaut habe und dann auf einmal so dieses Gefühl kommt wie, oh, na, vielleicht ist es doch nicht so die richtige Entscheidung, dann wäre ich erstmal hellhörig. Aber ansonsten, wenn ich sage, ja, selbst mit den ganzen Konsequenzen, die am Ende dann passieren, wenn es trotzdem okay ist für mich, dann warum nicht?
Auch spannend, so, ja, wie du das dann machst. So.
Lass es mal zu deinen Konditionierungen oder Glaubenssätzen dann kommen. Was waren denn so deine drei tiefsten Glaubenssätze, die du für dich selber erstmal komplett loslassen musstest, um dich zum Wachsen zu bringen? Und auch inwiefern hat dir dann das Human Design geholfen, auch da deine Glaubenssätze vielleicht auch aufzulösen oder damit umzugehen oder sie überhaupt wahrzunehmen? Hast du da vielleicht drei konkrete Glaubenssätze, die du gerne teilen möchtest?
Ich glaube, das Präsenteste ist, ich muss leisten, ich muss Leistung erbringen, dauerhaft. Würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich es komplett aufgelöst habe, aber ich nehme es jetzt wahr, wenn ich wieder zack, 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 zack machen möchte und denke, das funktioniert alles so körperlich und dann kriege ich wieder gezeigt, nein, das, Rebecca, das funktioniert nicht so. Und dass mir Human Design da auch sehr die Erlaubnis gegeben hat, zu sagen, ja, du darfst dir dein Leben so einteilen, dass du dich wohlfühlst, dass du dieses Flowy hast und nicht dieses planerische, männliche Energieding, sondern dass du die männliche Energie nutzt, um deinen Rahmen zu schaffen, aber dann dich im Flow hingeben kannst. So, das war so das Erste, wo ich aktuell eben noch dran bin. Dann ein weiterer Glaubenssatz, dass ich lieb sein muss, angepasst sein muss, um von anderen geliebt zu werden. Bin ich auch aktuell noch dran. Ich weiß nicht, wie lange es noch, keine Ahnung. Aber ich glaube, das kennt ja auch jeder, dass man sich nicht traut zu sagen, ich will, ich stehe dafür ein, ich positioniere mich genauso und mal schauen, was kommt. Und wenn du das scheiße findest, dann ist es okay. Aber es hat nichts mit meinem Selbstwert zu tun. Und darauf bin ich eigentlich gekommen, weil ich mich so sehr mit diesem Herzzentrum beschäftige, mit diesem ich will. Ich glaube, da kriegt ja jeder immer so einen anderen Zugang dann, wenn er sich damit beschäftigt. Aber so ist es dann bei mir. Das dritte, das muss ich überlegen, vom Wohlbefinden her, dass ich weiß nicht, ob es ein Glaubenssatz ist, vielleicht eher ein Learning, dass ich mir selber vertrauen kann, indem, wenn ich mich wohlfühle. So. Also das ein bisschen schwer vielleicht zu greifen, aber wenn ich mich wohlfühle, ist es ein sehr gutes Zeichen, dass das alles so passt. So, dass ich als Projektorin auch nicht falsch bin in meinem Sein, dass es da nichts zu verbessern gibt, sondern dass es alles ja so passt, wie es auch ist. So, dass man halt anders funktioniert in seiner Aura-Mechanik, aber dass es genau so sein soll. Deswegen ist man ja hier. So. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Glaubenssätze waren, aber es waren zumindest drei Themen, wo ich geschrieben habe.
Ja, genau. Das hat ja auch ganz viel mit Konditionierung zu tun. Und auch das Letzte, was du angesprochen hast, war auch nochmal super wichtig. Auch so dieses, okay, wenn ein Projektor, eine Projektorin sich wohl fühlt in seiner Arbeit, aber jemand kommt, du musst das anders machen, du musst es noch viel schneller machen, aber er sich in seiner Energie trotzdem wohlfühlt. Ne, dass er dann trotzdem zu sich steht und sich das eingesteht, ich mache das in meinem Tempo. Und dann aber nicht mit diesen, vielleicht mit dieser Konditionierung, ich bin irgendwie falsch mit dem, was ich mache, oder ich bin falsch in meinem Sein, ich muss irgendwie anders sein. Ne, ich denke, das ist dann auch nochmal ein großes Thema, großes Learning dann auch für ProjektorInnen. Ne, und da stelle ich mir dann auch nochmal die Frage, weil wir ja auch in einer sehr sakral dominierten Gesellschaft leben. Sakral, das heißt, dass sehr viele Menschen oder die meisten auch das Sakral definiert haben, was ja für Lebenskraft, für diese Power steht. Und die ProjektorInnen, die stehen ja oder gehören zu den Nicht-Energietypen, wie auch die Reflektoren und die Manifestoren. Und wie können ProjektorInnen damit am besten umgehen? Welche Arbeitsabläufe oder Herangehensweisen sind für die passend oder gut geeignet?
Erstmal, dass dieses routinemäßige, dauerhafte Arbeiten, Tun nicht im Sinne von einem Projektor, Projektorin ist. So, erstmal das anzuerkennen, dass es nicht so sein muss. Wie denn es sich natürlich in der Arbeitswelt gestaltet, ist dann nochmal so ein anderes Thema. Aber dass man für sich so Strukturen schafft, wo man sagt, okay, ich bin jetzt halt, zum Beispiel, wenn man jetzt nicht selbstständig ist, ist es ja ein bisschen was anderes, aber wenn man dann im Job hängt, man weiß, okay, ich habe um 5 Uhr Feierabend, dass man dann sagt, danach mache ich erstmal einen Spaziergang. So, dass ich meine ganze, wenn du den überlegst, vielleicht jetzt mit Homeoffice nicht so, aber wenn du in einem Großraumbüro sitzt und du mit deiner offenen Aura, mit deiner absorbierenden Aura, die wirklich Gefühle, Stimmungen, Frequenzen, alles da in dich reinlädt, dass du dann dir was suchst, wo du sagst, da kann ich es wieder loslassen. So, dass ich habe zum Beispiel für mich beschlossen, ich gehe in der Mittagspause spazieren alleine. Da habe ich am Anfang immer gedacht, oh Gott, ich bin so unsozial. So, was ist mit mir los? Und dass ich das mir aber erlaubt habe. Und dass ich dann auch gesagt habe, nach der Arbeit gehe ich auch wieder spazieren. So, das ist mal mein wo ich sage, da kann ich gut diese Energie aus meinem System wieder rauslassen. Dass man sich so Strukturen bastelt als Projektor oder Projektorin, dass man das wieder loslässt, so dass man bewusster ist, okay, wann bin ich mit Menschen, wann bin ich nicht mit Menschen. So, dass man sich, auch wenn man eine Familie hat, sagt, hey, eine Stunde pro Tag ist für mich da und damit ich einfach in meiner Energie sein kann. So, und dass da, das finde ich so ein wichtiges Thema bei Projektoren, dass man sich so bewusst ist, dass man immer im Außen hängt. So, dass es ja so gewollt ist, weil du ja dann siehst, was draußen los ist und wo du als Energiemanager dann sagen kannst, okay, hier so und so und so, aber dann immer wieder zu dir zurückkommst und dir, ja, wie auch immer, das dann auch erlaubst. Das fand ich so mit das Wichtigste.
Ein Wort ist ja auch gefallen, Energiemanager. Kannst du dir nochmal kurz erklären, was du damit meinst?
Mhm. Also, dass die Projektoren dafür da sind, den anderen zu sehen, okay, derjenige, dass der Projektor sieht, okay, derjenige hat seine Gabe so oder kann vielleicht auf dieser Position besser eingesetzt werden wie auf dieser Position so. Also als Vorschlag einfach so, muss ja derjenige nicht machen, aber was ich so merke, wenn ich was wahrnehme, dann frage ich Generatoren sehr gerne, möchtest du so. Und dann reagieren die ja da drauf, ja oder nein. Und das ist so dieses Energiemanagement, dass man den anderen wahrnimmt in seiner Energie und dann sagt, ja, vielleicht ist dieser Platz ja mehr geeignet für dich. Und dann fragt, ob derjenige das dann macht, das ist ja seine Entscheidung oder seine. Aber einfach, wenn man die Einladung hat, anerkannt quasi ist, dann das vorschlägt. Das ist immer so wichtig.
Kannst du dann auch noch mal ein Beispiel nennen, wie sich das dann auswirkt zwischen Energietypen und Nicht-Energietypen? Also was heißt das genau und wie funktionieren die zwei unterschiedlichen, ich sag mal, Typen? Die beispielsweise diese sakrale Energie haben und andere, wie zum Beispiel der Projektor, die sakrale Energie nicht haben, dass man da noch mal dein Verständnis dafür hat.
Wie die beiden funktionieren oder wie meinst du?
Mhm. Warum jetzt zum Beispiel heißt, dass der Projektor vielleicht eher so diese Energie managt, statt diese Energie zu generieren?
Mhm. Ja, also kommt ja von dem Sakralzentrum, dass quasi die Generatoren, die das Sakralzentrum diesen Zugriff haben, die werden ja befeuert, wenn sie was tun, was ihnen Spaß macht, geht ja diese Flamme hoch und sie haben Energie und können das dann auch sehr gut umsetzen. Und bei den Nicht-Energietypen, die haben eben nicht diesen dauerhaften Zugriff und werden dann von ihrer Arbeitsweise anders, sich das anders gestalten, dass sie halt sagen, okay, in dem Zeitslot kann ich die Energie leiten, derjenigen. Und dann ist aber für mich Playtime oder für mich Ruhe oder einfach wahrnehmen, was ist so im Außen, ohne jetzt, es ist so das, was du meinst, dass so halt, dass man sich so bewusst ist, wo ist der Unterschied? So, dass die Generatoren, sie tun gerne und sie auch lassen und dann einfach fragen, ja, nein fragen und bei den Projektoren sie dann auch lassen, ihre Ruhephasen zu lassen, das gegenseitige Akzeptanz zu sagen, ich bin für mich, meine Akzeptanz, ich brauche einfach mehr Ruhe, ich liebe meinen Mittagsschlaf, der ist mir heilig und das ich ohne schlechtes Gewissen nehme. Und wenn dann aber dein, keine Ahnung, Generatorenpartner dann auch zu sagen, okay, dann geh doch raus und mach, entdecke die Welt und erzähl mir dann davon. So, einfach, dass man sich gegenseitig da einfach mehr annimmt. Und der eine ist so und der andere ist so.
Man sagt ja dann auch, dass der Generator ja, sag ich mal, der Marathonläufer unter den Energietypen ist und der Projektor ja nicht wirklich so für Leistungssport oder für schnellere Sachen geeignet sind. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen? wie deine Wahrnehmung ist.
In Bezug auf Sport jetzt oder?
Nicht nur auf Sport, kann auch sein, aber so diese Energie, die sie haben, in wie weit die Typen ihre Energie auch nach außen geben. Das wirkt ja immer, ist ja sehr unterschiedlich. Und was konntest du bis jetzt wahrnehmen, wie das bei ProjektorInnen ausschaut und auch bei den Generatoren?
Bei den Generatoren sehe ich, dass die sehr eben in diesem Tun aufgehen, sehr kein Problem haben, so witzigerweise, ich sind dann mit mir vorher in der Besprechung und dann ist die Besprechung zu Ende und ich denke mir, jetzt muss ich mich erstmal hinlegen oder irgendwie abschalten und dann sehe ich, zack, sind sie im Live-Instagram-Talk. Das hat für mich immer so gut gezeigt, gefühlt endlos bei den Generatoren diese Energie, wenn sie wirklich was machen, wo sie Bock haben. So, weil viele fragen mich dann auch, ja, ich bin ja Generatorin und habe aber diese Energie gar nicht. Wo ist sie denn? So, und dass man so den Fokus drauf legt, was mache ich denn? Das haben ja die zwei Podcast-Interview-Gäste auch schon viel gesagt. So dieses, was mache ich denn den ganzen Tag als Generator? Und bei den Projektoren mit ihrer Energie, dass sie sich bewusst sind, sie sind sehr effizient in ihrem Tun. Und dass das vollkommen fein ist, dass du vielleicht auch häufig Sachen in 4 Stunden erledigst, wo dann vielleicht jemand anders länger braucht. So, da dann auch zu sagen, das ist jetzt nicht besser oder schlechter, nur weil du jetzt 4 Stunden für gebraucht hast und der andere braucht 7. Dass man sich das nicht so hinterfragt, so dass es gut genug ist, was ich da jetzt in 4 Stunden, also so ging es mir häufig, dass ich dann, da war ich in einem Projekt mit einem Generator oder Generatorin und dann habe ich halt gemacht, war fertig. Und dann waren die anderen noch dran. Und dann denke ich mir so, was machen die denn jetzt noch? So. Und mich dann gefragt habe, habe ich was vergessen? Ist es irgendwie nicht gut genug? Was kann ich da noch drehen? Keine Ahnung. So ging das dann immer. Ja. Und dann am Ende ist aber rauskommt, dass beide Projekte oder beide Ergebnisse völlig fein sind, in dem, wie es gemacht worden ist. Und dass bei den Generatoren, die sehr auch, die lieben das in dem Moment, dieses Tun. Und bei den Projektoren habe ich so das Gefühl, geht es auch viel ums Ergebnis. So fokussierte, so was, wo will ich hin? Und wie kann ich das so effizient wie möglich gestalten, weil ich ja nicht den Zugriff habe zu dieser dauerhaften Sakralenergie. So, und das macht den Projektor ja so effizient.
Ja, da kam mir jetzt auch gerade ein Zitat im Kopf von Albert Einstein. Das passt, glaube ich, super gut auch zum Projektor in sein. Und zwar hat Albert Einstein mal gesagt, dass wenn ich eine Stunde habe, um ein Problem zu lösen, dann beschäftige ich mich erstmal 55 Minuten mit dem eigentlichen Problem und 5 Minuten mit der Lösung. Und das ist dann so, wo ich denke, auch einfach nur mal so vom Unterschied her, okay, bei den Generatoren ist so, die haben eine Stunde und machen in der Stunde auch was. Und bei den Projektoren sind es dann eher so, die überlegen erstmal, die denken erstmal nach, vielleicht auch in ihrem System. Und dann haben sie 5 Minuten Effizienzzeit, um da auch diese Lösung zu finden. Und das finde ich nochmal, also kam mir gerade so das Bild, was es nochmal super gut verdeutlicht, auch nochmal, was es heißt, auch Projektor, Projektorin zu sein und das dann auch zu erlauben und andere auch dabei zu lassen, dass sie anders mit Problem, Lösung, Findung umgehen. Und da auch nochmal ganz schön, dass du gesagt hast, dass Projektoren eher so diese Manager sind, die auch Systeme effizienter gestalten können, weil die genau das sehen können und nicht in diesem Tun und Umsetzen, sondern eher in diese Beobachterrolle und ja, was kann man jetzt optimieren? Welche Tätigkeiten bringen dich denn zum Leuchten? Also wo denkst du, boah, das fällt dir total leicht und darin bist du richtig gut?
Organisieren tatsächlich, wobei es da auch natürlich sehr auf den Inhalt ankommt. Was ich organisieren, ist jetzt nicht so, dass ich generell gern organisiere, aber dass ich zum Beispiel bei einer Freundin war immer ich diejenige, die den Urlaub organisiert hat. So, das war so, okay, wo fahren wir hin? Okay, ich kümmere mich um alles. Und ich habe das aber auch gerne gemacht. So, und dann so hier und gucken und dann könnte man hier und dann bin ich mit meinen Vorschlägen gekommen und habe gesagt, ja, das oder das oder das so. Und ja, dass ich da das einfach intuitiv gerne gemacht habe. Dann diese 1:1 Gespräche machen mir unglaublich viel Spaß. Merke ich jetzt eben, ja, auch bei den Readings, dass da einfach, ich bin so voll in dem Tunnel drin, so, und ja, lass mich da sehr gerne leiten, was da für Fragen hochkommen, was, ja, und dass man sich da gar nicht auch so als Projektorin so Kopf machen soll, so in dieses strategische, so sich so einen Plan machen und dann ich frage das, das, das und das und das, sondern dass du einfach zuhörst und dann kommt die Frage schon. So, das habe ich sehr festgestellt, dass das sehr intuitiv gut läuft, wenn ich meinen Kopf hier oben mal sage, so, Ruhe, du darfst jetzt zugucken, ja, wie man das macht.
Auch schön, dann seine eigene Autorität mitzunehmen in den Prozess.
Ja, weil das merke ich schon auch, weißt du, dann kommt halt der Verstand, der dann sagt, war das jetzt gut genug? Du hast ja da, das war ja gar nicht so eine Arbeit für dich, sondern es ist ja voll leicht gefallen und passt es jetzt schon so? Ich glaube, du weißt, was ich meine, so, dass man nur, weil es einem leicht fällt, dass man das so hinterfragt. Das ist ja oft dieses mit, was ist meine Superpower? Meine Superpower ist das, was mir leicht fällt, aber du merkst es halt nicht, weil es dir halt leicht fällt. Und dass man erst durch das Außen vielleicht mitkriegt, hey, die sagen dann, hey, du machst das voll toll oder irgendwie dann ja im Prozess das mehr mitbekommt. Das sind so die zwei Dinge, wo ich so gemerkt habe als Projektorin, ist wirklich, ja.
Ja, wenn jetzt einer zu dir kommt und die Person ist gerade Projektorin und sie möchte gerne was verändern und sie bittet dich um Hilfe, Unterstützung, was ist denn der erste Schritt, den du ihr oder ihm geben würdest, um wieder in die eigene Energie zu kommen?
Zum einen, dass man sich eben diese Freiraumräume schafft für Entspannung, für Loslassen, für diese weibliche Flowy-Energie, so in seinem Alltag und das wirklich auch ernst nimmt. Jetzt auch beim Human Design, dass man sich seine Chart anguckt und immer wieder anguckt und immer wieder schaut, was bedeutet es, wie äußert sich das in meinem Leben, so wie fühle ich das, wie mache ich das, weil ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt, keine Ahnung, den und den Kanal hat, dann weiß man ja, das steht für das und das und das, rein informativ gesehen, aber ich finde, es macht ja nochmal einen Unterschied, ob du vielleicht dann nur diesen Kanal hast oder noch 5 andere Kanäle, so, und dann so sich so ein Gespür dafür gehabt, okay, ich weiß, dieser Kanal steht so, wie nehme ich das wahr in meinem Leben und dadurch sich besser selber kennenlernt. Das kann man auch auf die anderen Energietypen auch beziehen, aber ich finde, bei dem Projektor geht's viel um dieses Selbst-Entdeckungs-Wer-bin-ich-Ding, damit ich ja dann auch quasi, weil, also ich stelle es mir immer so vor, deine Aura ist ja im Außen. Du bist ja fokussiert immer aufs Außen, aber nicht auf dich. So. Und dass du ja immer so einen Gegenpart auch brauchst, der dann dich sieht. So. Also du kannst ja deine Aura nicht umdrehen. Oh, jetzt fokussiere ich mich so auf mich. So, dass es für die Projektoren so schwierig ist, zu sagen, wer bin ich? Also das habe ich bei mir auch festgestellt, dass ich super interessiert bin in andere Menschen. So, wer ist das, was macht der, wie kann ich da helfen? Aber wenn es dann um mich geht, so, yeah. Gut, anderes Thema bitte. Ja, und das wie so ein blinder Fleck war. Aber dass mir der Human Design einfach geholfen hat, das auf dem Blatt Papier zu haben und einfach nur rein kognitiv zu lesen, für was steht's, und dann ins Gefühl reinzukommen.
Auch sich zu fragen, fühlt es sich dann auch stimmig an für mich oder vielleicht, wo gibt's denn Themen, die einem schon triggern und woher kommen diese Trigger-Themen? Weil es einem vielleicht überhaupt gar nicht anspricht oder weil es tatsächlich irgendwas noch ist, was dahinter steckt und sich da vielleicht auch ein Stück weit zu sensibilisieren und ja Human Design auch einfach als Unterstützungshilfe zu nehmen, um da wieder achtsamer zu sein, auch wieder bei sich zu sein.
Und ich finde es sehr interessant, weil auch wenn man sagt, ja, jetzt nimm dich doch erstmal selber wahr oder beobachte dich und dein Inneres, manchmal weiß man da gar nicht so richtig, was soll ich denn da jetzt beobachten? Und das finde ich halt super spannend bei Human Design, weil es gibt dir schon vorgefertigte Antworten und du musst halt für dich selber filtern, na, um zu gucken, okay, ist es das oder ist es vielleicht was anderes und kann es sein und gar nicht so als Beschränkung zu sehen, das Human Design, sondern tatsächlich auch als, ja, als wertvolle Quelle, Hilfe, sich darin ein Stück weit zu erkennen, wiederzuerkennen. Da würde ich doch dich noch, ja, eine letzte Frage in den Raum stellen. Welche Herausforderung oder Herausforderung siehst du in dieser heutigen Welt, die du selber gerne angehen möchtest, die Herausforderungen gerne auch annehmen möchtest oder da auch Lösungen hast? Und wie kann dir jetzt dabei auch Human Design helfen? Was möchtest du der Welt geben?
Schöne Frage. Was ich noch kurz sagen wollte, dass mir, während du erzählt hast, ist mir das noch eingefallen, bevor ich es vergesse, dass ich es so hilfreich finde, einfach Human Design als Entdeckungsreise zu sehen. Dass es nicht so ist, wenn du deine Chart siehst, dass du, ah ja, also klar hat man oft Aha-Momente, aber dann kommen vielleicht auch Sachen, wo du denkst, ne, so. Und dann einfach aber nur mal so, das lasse ich jetzt stehen und dann schauen wir mal, so, über wirklich einen längeren Zeitraum, so Monate, Jahre, das einfach mitzunehmen. Das ist mir jetzt heute noch gekommen, wo du so erzählt hast.
Ja, danke für deine Ergänzung.
Und zu deiner Frage, von der Gesellschaft her, mit Human Design finde ich es so schön, dass man einfach lernt, dass alles so unterschiedlich ist, dass jeder so unterschiedlich ist und dass man auch erkennt, dass du einzigartig bist und dass, wenn jetzt zum Beispiel der andere auch Projektor ist oder Projektorin, dass er trotzdem nicht gleich ist, so immer noch anders ist und dann mehr einfach Selbstverständnis für sich, aber auch für andere bekommt. Das finde ich sehr schön. Und so von meinem Veränderungs-, Missions-, Gesellschafts-Ding ist es so, dass ich gerade so sehr dieses Bild im Kopf habe. Also ich tue ja auf Instagram immer oft sagen, Hello Wildflower. Das hat
mir schon aufgefallen. Ich habe so, oh, das ist ein schöner Name. Eine schöne Bezeichnung.
Das hat so damit zu tun, dass ich immer so ein Bild im Kopf habe von einer Frau, die auf so einem, auf so einer Wildblumenwiese steht und ja, in so einem einerseits femininen, zum Beispiel Kleid oder irgendwie, was man halt als feminin so ansieht, aber dann auch so ganz fest auf dieser Blumenwiese in Boots oder so bodenzentriert dasteht mit fokussiertem, zielgerichteten Blick und sagt, hey, ich weiß, was ich will und ich stehe dafür da. So dieses wild, blumenfrei, ich bin so, wie ich bin, Ding, weil ich immer so, ich denke immer so, so ein Löwenzahn, der quetscht sich so durch diesen Beton durch und steht dann da und sagt, hier bin ich. So. Und dem ist scheißegal, ob jemand Löwenzahn gut findet oder nicht. So. Und jetzt bei, keine Ahnung, bei Zimmerpflanzen, die stehen dann auf deinem Fensterbrett und dann haben sie zu wenig Wasser und dann haben sie hier zu wenig, ist das Fenster gekippt und dann so. Und bei diesem Wildding, dann sehe ich immer, ich sehe halt immer in diesem Bild so Frauen, die einfach sagen, hey, hier bin ich, hier stehe ich dafür ein. So. Und da finde ich, ist Human Design sehr hilfreich zu erkennen. Hey, dafür bin ich da, dafür bin ich, für das stehe ich in meinem Prozess. Deswegen sage ich auch immer Wildflower. Und so ein kleines Nebenthema, was ich so mich noch ein bisschen beschäftigt ist, weil ich ja aus dem Marketing komme, vom Studium her und Job her, dass ich so merke, dass mich das so nicht so stört, dass mich so dieses Strategiedenken ein bisschen stört. So, du musst dies, das machen und nur bist du so, so, so und so erfolgreich. Weil ich bin ja auch so getrimmt worden im Studium und in meinem Job. Und dass ich glaube, dass das nicht unbedingt der einzige Weg ist, das so zu machen. Und da bin ich gerade sehr am Experimentieren, wie man die Leute dazu führt, dass man sagt, okay, es gibt dieses Marketing-Tool, es gibt dieses Marketing-Tool und du kannst auch das machen, aber du kannst es dir selber zusammenbasteln, so wie du das möchtest. So, wenn du jetzt keinen Bock hast auf Live oder so, dann musst du das nicht machen. Du musst auch nicht dreimal in der Woche posten, nur weil du gehört hast, du musst es posten. So, da bin ich gerade sehr dran, auch in meinem, ich habe ja ein Mentoring, wo ich das so durchgehe und schaue, wie kann man sich da auch als Generator oder Projektor da einbringen. Und ja, ich habe noch viel vor, ich weiß gar nicht, wie ich das alles so kombinieren soll, aber
ja. Es ist eine Erdenkungsreise.
Ja, das ist so mein Herzenswunsch, einerseits eben Frauen, kann natürlich auch ein Mann sein, habe ich auch nicht kein Problem damit, einfach so Wildflower-mäßig. Ich bin so, ich bin der Löwenzahn, der steht da und ich stehe dafür, sei das jetzt in seinem Marketing oder sei es privat.
Bei welchen Themen jetzt genau bitten dich denn andere um Unterstützung?
Also in den Readings ist es oft so, dass die Leute so an einem Punkt stehen, dass sie sich neu orientieren wollen, dass sie irgendwie merken, ja, sich verändern wollen einfach. Und so einen Punkt in, ja, sich selber zu erkennen und wo will ich hin? Das merke ich ganz stark. Auch viel Neugier einfach. Die kriegen mit Human Design und dann, was ist das? Okay, mache ich jetzt mal. So, das ist oft so, dieses Reading ist oft so ein Startpunkt, wo es dann so in die Reise quasi losgeht. So das bei den Readings. Und bei dem Mentoring ist es eben oft dieses, wie schaffe ich es in diese Marketingwelt, nicht zu sehr unter Druck zu geraten, so dass es dann einfach keinen Spaß mehr macht? Oder wie baue ich mir das generell auf, dass ich da auch noch Spaß dran habe? So, also ist ja immer erstmal so dieses Wie, was gibt's, wie kann ich damit handeln? Und dann, wie bastel ich das für mich? So, und da mache ich das gern so, dass ich einfach so ein erstmal so sehr für viele unangenehm bohre, so, für wen willst du denn da sein? Wer ist dein Soul-Client, deine Zielgruppe, wie auch immer man es nennen mag? Aber das fehlt ja vielen oft schon, dieses Gespür, so. Und dieses Thema ist für viele auch unangenehm, so einfach zu sagen, hey, ja, dafür stehe ich jetzt. Ich finde es auch wichtig zu sagen, dass man diese Positionierung ja nicht immer hat. Also die muss ja nicht immer gleich sein. Du musst sich da nicht festlegen. Aber einfach so, dass man so das im Hinterkopf hat und nicht da einfach so loslegt. Und dann eben anfängt, okay, welches Marketing passt zu dir? Und das tut vielen, habe ich so das Gefühl, fällt vielen schwer, weil sie auch oft Marketing als so ein rotes Tuch sehen. So, oh, jetzt muss ich da nicht verkaufen, jetzt ist es irgendwie schlecht, wenn ich da Geld verlange oder so. Und das Problem hatte ich jetzt nie. Ich glaube, das liegt einfach, weil ich halt aus diesem Marketingbereich komme und da auch von meinem Design her eine Affinität dafür habe. Und ja, dass ich das nicht als schlimm erachte und einfach so den anderen so das übermittle, hey, das ist doch voll geil. So, wenn du da anderen hilfst mit deinem Coaching-Programm oder was auch immer und das marketingtechnisch so aufbaust, wie du da Bock drauf hast, dann tust du ja die Welt verändern. Da ist ja nichts dabei. So, das einfach aus dem Kopf rauszukriegen, dass du nicht dieser Staubsaugervertreter bist, der dann vor der Tür steht und sagt, hier, nimm das, obwohl du das nicht brauchst. So, sondern dass die Leute ja zu dir kommen, weil sie mit dir was machen wollen. So.
Ja, auch denen zu zeigen, dass Marketing nicht nur in eine Richtung geht, sondern auch Marketing in Einklang mit der eigenen Energie, ja, nach außen dringen darf und kann.
Ja, genau, so individuell, so, dass, ja, man so sein, Ich sag immer, du hast deinen Blumenstrauß mit ganz vielen Blumen und da sind dann ganz viele Tools, Marketing-Tools, und dann kannst du immer so gucken, wie du das zusammenbastelst. So, dein Ding. Ja.
Falls du mehr über Rebecca und ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schaue gerne die Shownotes rein. Egal, ob du dich in einer Umbruchsphase befindest, eine Neuorientierung suchst oder die pure Neugier entwickelt hast, dich selbst klarer und auf einer tieferen Ebene zu sehen und zu verstehen, um so das Leben zu führen, wofür du hier bist, dann schau gerne die Shownotes rein. Dort habe ich dir Rebeccas Account verlinkt. Und falls du dich mit ihr in Verbindung setzen möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun. Hat dir die Folge gefallen? Dann abonniere gerne den Podcast The Mindful Journey und erfahre in den nächsten Folgen mehr über die anderen Typen im Human Design.